Deutschlandfunk Doku.
Das Lachen besteht darin, dass das Blut, das aus der rechten Herzkammer durch die Vene kommt, die Lungen plötzlich und wiederholt zum Anschwellen bringt.
Sehr komplex.
Die Luft setzt die Muskeln des Zwerchfells, der Brust und des Halses in Bewegung, wodurch die des Gesichtes bewegt werden.
Sehr komplex, das Ganze.
Es ist jene Tätigkeit des Gesichts mit jener unartikulierten, durchdringenden Stimme, die man Lachen nennt.
Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
Komisch, die Ambivalenz des Lachens. Feature von Rolf Kanzen.
Mit jener unartikulierten, durchdringenden Stimme, die man Lachen nennt.
Er rückte den Grundlagen des menschlichen Erkennens und Wissens auf den Leib. Der Philosoph René Descartes. Oder war es Kant? Immanuel Kant? Ach, egal. Es bestätigt jedenfalls einen Ausspruch Jean Pauls.
Das Lächerliche wollte von jeher nicht in die Definitionen der Philosophen gehen. Ausgenommen unwillkürlich.
Sehr komplex, das Ganze.
Reflexbewegungen, Lachen und Weinen, Erektionen.
Und wir schieben den Unterkiefer leicht zur Seite und wir lachen das
Eine Anspannung und Loslassung der elastischen Teile unserer Eingeweide, die sich dem Zwerchfell mitteilt, wobei die Lunge die Luft mit schnell einander folgenden Absätzen ausstößt und so eine der Gesundheit zuträgliche Bewegung bewirkt.
Für ihn löst das Lachen eine heilsame Erschütterung des Zwerchfells aus, was für die Gesundheit positiv ist.
Manfred Geier. Er hat viele Bücher geschrieben, darunter eins übers Lachen und eins über Kant. Geier, Idealbesetzung, spricht hier über das Lachen beim Philosophen Immanuel Kant.
Nebenbei gesagt, er hat immer Verdauungsschwierigkeiten, deswegen hat er besonders gern gelacht, weil das den Körper dann doch entlastete und gewissermaßen in Schwung und in Schwingung brachte.
Kommt ein Mann zum Arzt und fragt: Herr Doktor.
Wer lacht? Dessen Haltung überträgt sich auf das Zwerchfell, sagt Kant, das zum Vibrieren beginnt und damit dem Körper gewissermaßen Energie zutreibt. Nach oben, indem man die Lunge aktiviert, nach unten, indem es für die Verdauung positiv ist.
Und fragt: Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden?
Aber natürlich, damit verstärke ich nochmal die Situation. Und dann kommt, wenn sie die Wanne vollkriegen. Wenn man denkt, das ist ein platter Gag, hat man völlig recht. Aber die Tiefenstruktur dieses Gags ist äußerst komplex.
Jackie Drexler erklärt das später genauer.
Ich erzähle irgendeinen wundervollen Witz und keine Sau interessiert sich dafür.
Das passiert eigentlich nie. Jackie Drexler ist ein sehr erfolgreicher Gagschreiber, Schlagerkomponist vieler Hits.
Der kritische Rationalismus, meine Philosophie, ist wundervoll.
Und er ist Produzent von zahlreichen populären Comedy-Serien.
Ich mag meistens lieber einen etwas griffigeren, harten Humor.
Also Kant ist ein durchaus witziger Mensch, der auch gerne Tischgesellschaften gab, wo er seine Tischgenossen zum Lachen brachte, und auch in seinen Vorlesungen hat er immer wieder neben den ernsthaften Fragen auch Witze erzählt und durchaus seine Studenten amüsiert.
Kant meinte in seiner Kritik der Urteilskraft, Lachen provoziere eine den Innereien zuträgliche Bewegung, wenn sich eine Erwartung plötzlich in nichts auflöse.
Sehr komplex, das Ganze.
In folgendem Witz verwandelte sich bei Kant eine gespannte Erwartung plötzlich in nichts. Und er musste lachen.
Der Erbe eines reichen Verwandten wollte dessen Leichenbegräbnis recht feierlich veranstalten, klagte aber, dass es ihm hiermit nicht recht gelingen wolle. Denn, sagt er, je mehr ich meinen Trauerleuten Geld gebe, betrübt auszusehen, desto lustiger sehen sie aus.
Im Lachen verbindet sich geistiger Witz also Spannung aufbauen durch den Witz, am Ende die Pointe, das Lachen freisetzen und körperliche Aktivität. Also ist das Lachen für Kant im Grunde die einzige wichtigste Reaktion des Menschen, wo geistige Arbeit, geistiger Witz und körperliche Reaktion miteinander verbunden sind. Und das Vermittlungsorgan zwischen Geist und Körper ist das Zwerchfell. Kant zufolge.
Das Lächerliche geschieht in der Philosophie meistens unwillkürlich. Die Reflexion über die Reflexbewegungen selten. Jedenfalls ergab das die Selbstbeobachtung des Philosophen Arthur Schopenhauer. Schopenhauer wies ansonsten immer wieder darauf hin, dass das Leben des Menschen ein großes Unglück sei. Es bedeute nichts als Leiden. Eigentlich gäbe es für den Menschen nichts zu lachen.
Das ist so ein typischer Spruch von depressiven Intellektuellen und Pessimisten, den sie gerne verbreiten. Aber das hübscht nur ihr Selbstwertgefühl auf, ist aber dummes Zeug.
Wir können das Lachen und Weinen so wenig wie das Gähnen oder das Niesen durch bloßen Vorsatz zu Wege bringen,
schreibt Schopenhauer.
Ach, weißt du, Prinz Charles hat mir schon vor Jahrzehnten gesagt, dass Name-Dropping scheiße ist.
Weiß Jackie Drexler.
Das Lachen und Weinen auf bloßen Stimulus mentalis eintreten.
Für die Nicht-Lateiner unter uns, Stimulus mentalis bedeutet geistiger Anreiz.
Das Lachen und Weinen auf bloßen Stimulus mentalis eintreten haben Lachen und Weinen mit der Erektion gemein, welche den Reflexbewegungen beigezählt wird.
Schopenhauer antizipierte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Wie es die Frankfurter Schule nachgewiesen hat, Theobald W. Adorno, Fritz Horkheimer, Hubert Marcuse.
Oder wie zum Beispiel beim Humble Bragging, das heißt bescheiden angeben. Ach, weißt du, Prinz Charles hat mir schon vor Jahrzehnten gesagt, dass Name-Dropping scheiße ist. Gags, Pointen gehören zum Bereich der Lüge und Täuschung.
Sind Sie heute betrübt? Ach, lachen Sie doch, ach, lachen Sie doch.
Das muss mal starten. Also, Lach-Yoga wurde erfunden 1995 von einem indischen Arzt.
Er heißt Kataria, Dr. Madan Kataria, genannt der Guru des Kicherns.
Der bei Recherchen zu den positiven Wirkungen des Lachens festgestellt hat, dass es schon sehr viele wissenschaftliche Studien dazu gab. Und dann sagt er, warum machen wir das nicht einfach? Und dann hat er angefangen, erstmal mit Witze erzählen. Das ging aber nicht lange gut und dann hat er angefangen, zusammen mit seiner Frau.
Sie heißt Madari Kataria, war Yogalehrerin und kannte wohl alle Witze ihres Mannes. Vielleicht konnte er sie einfach nicht gut erzählen. Egal, jedenfalls haben sie begonnen,
spielerische Übungen mit Übungen aus dem Yoga zu verknüpfen.
Atemübungen, Entspannungsübungen, kleine Meditationen, wirkungsvolle Selbstvergewisserungen.
Und so ist Lach-Yoga entstanden in den Mitte 90er Jahre. Und das ist jetzt weltweit eine Bewegung. Also da gibt es wirklich zigtausende von Lach-Yoga-Clubs überall auf der Welt, die auch vernetzt sind. Es gibt eine Lach-Yoga-Universität.
Ach, lachen Sie doch, ach, lachen Sie doch.
Andrea Bürger und ihre Kolleginnen bieten Lach-Yoga an. In einem Raum der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin jeden Sonntag 11 Uhr. Sie ist Teil des Berliner Lach-Yoga-Netzwerks und der Initiative Hauptstadt lacht.
Regelmäßige Lachtreffs,
Workshops, Seminare, Aus- und Weiterbildungen,
spezielle Events, Berliner Lachball, Weltlachtag.
Dass es die Endorphine sprudeln lässt und gegen Depressionen und depressive Verstimmungen helfen kann, unterstützend, ja.
Die weltweit praktizierte Methode nach Dr. M. Kataria hat viele wunderbare Effekte.
Lach-Yoga
gibt neue Energie und Gelassenheit,
lindert Schmerzen und fördert die Gesundheit,
ist wie Sport, nur noch wirkungsvoller,
weckt Lebensfreude und Kreativität,
verbindet Menschen und fördert die Kommunikation.
Sind Sie heute betrübt? Ach, lachen Sie doch, ach, lachen Sie doch.
Über sich selbst lachen, naja, das ist auch dieses, wir lachen über uns selber, wir lachen miteinander, aber nicht übereinander. Den anderen auslachen, das machen wir nicht. Und das Leben ist einfach viel, viel leichter, wenn man über sich selber lachen kann oder wenn man einfach grundlos lachen kann.
Das gilt auch für jenseitige Welten, meint Sigrid Pohl-Häusler.
Mein Sohn ist ja jetzt im Oktober gestorben. Und die Verstorbenen, die wollen nicht, dass wir traurig sind. Die wollen, dass wir glücklich sind.
Das leidendste Tier auf Erden erfand sich das Lachen,
meint Nietzsche.
Die Verstorbenen, die sind ja in einer ganz großen Leichtigkeit. Und dann lachen zu können, gemeinsam lachen zu können, das findet ja auch bei Trauerfeiern statt. Dass, wenn da gemeinsam zusammengesessen wird, dass da viel gelacht wird.
In Sardinien gibt es den Brauch, dass eine Spaßmacherin während eines Leichenzuges die Menschen zum Lachen bringen muss. Auch während des Leichenschmauses wird viel gelacht und gescherzt.
Wenn Sie von Herzen lachen, werden Sie gleich sehen, dann finden Sie die ganze Welt nochmals so schön.
Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, wir sind glücklich, weil wir lachen.
So erleben es die Lachyogis. Sie brauchen keinen Stimulus mentalis. Positive Effekte, etwa auf die Verdauung, erinnert sei an Kant, stellen sich auch so ein. Unter Anleitung und mit ein bisschen Training. Und wer bis zum nächsten Sonntag nicht aushält, kann auch beim Lachtelefon anrufen.
Lachen auftanken am Telefon. Täglich 9 bis 21 Uhr. Mit Lachprofis gemeinsam 3 Minuten lachen.
Ist denn das so schwer? Ach, lachen Sie doch, ach, lachen Sie doch.
Und die etwa 20 Lachyogis verlassen den Lachtreff in der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin nach einer Stunde beschwingt und im Wissen, dass das nicht albern oder doof ist, sondern wissenschaftlich bestätigt. Lachpsychologisch, lachphysiologisch, lachgastroenterologisch, lachkosmologisch, lachzoologisch und lachmetaphysisch.
Überdies kann das Lachen auch physisch durch Kitzeln erregt werden.
Wir erinnern uns, Schopenhauer, Reflexbewegungen. Wie Lachen, Weinen, Erektionen. Aber bleiben wir beim Lachen.
Das leidendste Tier auf Erden erfand sich das Lachen.
Friedrich Nietzsche meint den Menschen.
Ja, der alte Wortzauberer und Wortspieler Nietzsche hat da mal wieder einen schönen Spruch gemacht. Aber,
wendet Jackie Drexler mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann ein.
Gut gesagt ist halb gelogen.
Wieder einmal habe Nietzsche hier die Wirkung vor den Inhalt gesetzt. Der Satz sei völlig falsch.
Er ist völlig falsch, denn die ärmsten Wesen auf dieser Welt sind nicht wir, sondern das sind die Tiere, die für uns arbeiten oder die für uns irgendwo eingesperrt werden, damit wir sie später schlachten und essen können. Das sind die ärmsten Wesen auf dieser Welt.
Kulinarisch uninteressante Labormäuse oder Laboraffen haben noch weniger zu lachen. Lachen allerdings, wenn sie gekitzelt werden. Der Stimulus mentalis ist bei Affen vielleicht vorhanden, allerdings experimentell nur schwer verifizierbar. Aber sie lachen.
Und das wusste man zu Nietzsches Zeiten auch schon. Darwin wusste das. Affen lachen. Schimpansen machen so ein Panting. Hecheln heißt es auf Deutsch, glaube ich. Die machen so. Wir Menschen lachen ja nur aus, beim Ausatmen. Ho, ho, ho. Wir können auch beim Einatmen lachen, aber das ist gekünstelt. So wäre das. Aber Affen beispielsweise, Schimpansen, die hecheln, machen so ein Hechellachen.
Nicht im Lach, aber im Kundalini-Yoga heißt dieses merkwürdige, von Jackie Drexler demonstrierte Atmen bei ruckartigem Einziehen des Bauches Feueratem.
Affen lachen, Mäuse lachen in ihrer eigenen Art.
Wale.
Das weiß ich jetzt nicht. Wale lachen, ja?
Hühner.
Nee, aber die Mäuse lachen wirklich, wenn sie gekitzelt werden oder so.
Sie müssen allerdings ganz entspannt sein, nach einem stressigen Arbeitstag im Labor. Der Renaissance-Philosoph Nicodemus Vindicus, ein Empiriker, Neo-Aristoteliker, konnte das beobachten.
Muris etiam ridend, maxime ad solis occasum.
Wieder übersetzen wir gern für die Nicht-Lateiner unter uns.
Auch Mäuse lachen, besonders bei Sonnenuntergang.
Der Mensch schüttelt sich vor Lachen, kann sich nicht mehr halten vor Lachen, platzt los, schlägt sich auf die Schenkel.
Das Lachen selbst ist eben auch eine körperliche Aktivität. Der Mund verzieht sich, die Augen werden anders, die Backen verändern sich. Manchmal führt es auch sogar zu einer Art krampfhaften Erschütterung.
So der philosophische Lachspezialist Manfred Geier.
Der Mensch gerät außer sich vor Lachen. Er lacht Tränen, schmeißt sich weg vor Lachen, bepisst sich vor Lachen.
Das Zwerchfell vibrierte und der Körper geriet gewissermaßen außer Rand und Band.
Das Lachen erfasst unkontrolliert den ganzen Körper. Es macht sich selbstständig. Wie das Weinen.
Von den Lebewesen lacht allein der Mensch.
Das meinte, Affen und Hühner ignorierend, Aristoteles. Das Lachen zeichnet den Menschen aus vor allen anderen Lebewesen.
Lachen und Weinen sind Äußerungsformen, über die im Vollsinn der Worte nur der Mensch verfügt,
schrieb im 20. Jahrhundert Helmut Plessner. Der Philosoph konzentrierte sich immer noch auf den Stimulus mentalis und ignorierte das körperliche, das durch Kitzeln erzeugte Lachen bei Mäusen und Hühnern.
Wer lacht oder weint, verliert in einem bestimmten Sinne die Beherrschung. Und mit der sachlichen Verarbeitung der Situation ist es fürs Erste zu Ende.
Halten wir fest, Philosophen, die den Menschen als vernunftbegabtes Lebewesen definieren, meinen, den Menschen zeichnet etwas vor den Tieren aus, was diese Vernunft teilweise außer Kraft setzt und sich körperlich äußert. Das Lachen.
Wie die Forschung herausgefunden hat, dummes Zeug.
Wer aus vollem Herzen lacht, steht außerhalb der Vernunft. Ist nicht mehr in der Lage, Erklärungen abzugeben, Motive seines Verhaltens zu ergründen, Rücksicht zu nehmen.
Also eine ganz schöne Sequenz ist natürlich, dass sie verschiedene Formen von Lachen einspielen würden.
Lachen ist Ausdruck einer Desorganisation, von Auflösung, von Unordnung, Unkontrolliertheit.
Geöffnetheit, Unvermitteltheit, Eruptivität.
Lachend lege der Mensch unter seinem Niveau. Mein Philosoph Helmut Plessner.
Dass sie verschiedene Formen von Lachen einspielen würden.
Lachen öffnet. Lachen steckt an.
Das sind so reziproke Effekte.
Der Ansteckungseffekt ist ganz, ganz wichtig. Deshalb hat man irgendwann in den 40er Jahren rausgefunden, dass im Radio beispielsweise Lacher gut sind, wenn man die künstlich einarbeitet. Oder wenn man noch früher im Theater eine wohl einstudierte Klack hatte, die wusste, an welchen Stellen sie klatschen mussten und an welchen Stellen sie lachen mussten.
Lachen im Vollsinn des Wortes, also mittels Stimulus mentalis, will gelernt sein. Ungekitzelt lacht der von Affen im afrikanischen Urwald aufgezogene Tarzan nicht. Er bleckt nur die Zähne und schreit blöd rum. Ebenso wenig lachte das sogenannte Wolfskind, das 1797 im Wald von Aveyron gefunden wurde. Von Foucault analysiert, von Truffaut verfilmt.
Man würde für das Komische kein Organ haben, wenn man allein stünde. Das Lachen bedarf offenbar des Echos. Unser Lachen ist stets das Lachen einer Gruppe.
Lachen ist etwas Soziales, meinen ein Theoretiker des Lachens, Henri Bergson, und auch die Humortrainerin Eva Ullmann.
Gute Stimmung ist ansteckend. Also schlechte auch, keine Frage. Ne? Angst und Panik und Weltuntergang ist auch sehr ansteckend. Aber gute Laune eben auch.
Sicher, die Wissenschaft hat uns gelehrt, wie man Käse pasteurisiert. Und das kann natürlich in gemischter Gesellschaft großen Spaß machen. Aber wie sieht's aus mit der Haarbombe? Haben Sie mal gesehen, was passiert, wenn so ein Ding zufällig von einem Schreibtisch fällt?
Fragt Woody Allen zwischendurch.
Und als ich so die ersten Sachen las, dachte ich die ganze Zeit, also das ist schon interessant, aber es ist überhaupt nicht lustig. Ja? Also sich wissenschaftlich mit dem Lachen zu beschäftigen, ist wirklich alles andere als spaßfrei.
Ist spaßfrei, meint Eva Ullmann wahrscheinlich. Langweilig. Egal.
Und wo ist die Wissenschaft, wenn man über die ewigen Rätsel nachdenkt? Wie ist der Kosmos entstanden? Wie lange treibt er sich schon rum?
Und schon gibt es eine Überraschung und ein Schmunzeln. Lachen entsteht immer dann, wenn eine Überraschung gelingt. Und das passiert natürlich meistens zufällig. Jemand fällt auf einer Bananenschale rum, also der Klassiker.
Wir haben keinen geistigen Mittelpunkt. Wir treiben allein im Universum herum. Zum Glück aber haben wir nicht unser Gefühl für das rechte Maß verloren.
Danach habe ich beschlossen, Humor in Seminaren und Vorträgen zu trainieren.
Und nun die Werbung.
Die Psychologin Eva Ullmann ist Humortrainerin,
Humorexpertin, Expert Member Club 55, Gründerin Deutsches Institut für Humor, Buchautorin, Coach, Kommunikationsexpertin,
Unternehmensberaterin, die verkrampfte Mitarbeiterinnen leicht und locker auf Vordermann bringt.
Humor ist mehr als nur lustig. Lernen Sie Techniken und Wirkungen für sich zu nutzen.
So eine Zeitungsannonce von Eva Ullmann und ihrem Kollegen.
Live-Event, Wissenstransfer und Unterhaltung. Zwei prominente Experten, zwei relevante Themen.
Deswegen ist zum Beispiel für uns ein ganz wichtiger Baustein im Humortraining, uns so die Kombination von Ernsthaftigkeit und von Heiterkeit anzugucken.
Und nun?
Zeitungsannonce.
Investieren Sie in sich und Ihre Stärken. Persönlichkeitsentwicklung bringt Sie weiter. Inklusive Snacks und Getränke. Netzwerkpotenzial. Meet and Greet. Jetzt 50% sparen.
Wozu möchte jemand Humor benutzen? Möchte er eine Gruppe entspannen und öffnen und lernbereit machen oder Informationen weitergeben? Dann schaffe ich das nur mit sozialem Humor.
Humor, Lachen verbessert die Kommunikation und das Betriebsklima. Wer mit jemandem lacht, integriert ihn. Wer gemeinsam mit jemandem über einen anderen lacht, schafft auf Kosten des anderen ein Wir-Gefühl. Lachen schließt ein, Lachen schließt aus.
Wenn Sie einen Feind haben und gegen den Witze machen, ob das jetzt der Chef oder der Kunde oder vielleicht eine Regel oder in so komplexen Projektteams oder Institutionen, ja, und dann tut Humor auch gut, um ein Ventil zu haben.
Investieren Sie in sich und Ihre Stärken. 119 Euro Vorteilspreis, 149 Euro Normalpreis.
Und das ist auch ein Bestandteil unserer Seminare, dass wir gucken, wird Humor auf Augenhöhe gemacht oder macht jemand aggressiven Humor, um seinen eigenen Mangel eigentlich zu kompensieren? Und das entlarven zu können oder das überhaupt zu bemerken, das ist eine wichtige Reflexionsfrage.
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein Humortraining verordnen, versprechen sich einen freundlichen Humor. Leistungsfördernde Heiterkeit, integrative Lockerheit, sozialverträgliche Scherze, coole Selbstironie, aufmunterndes Lächeln, ein Liebeslachen. Kein höhnisches, hämisches, sarkastisches, zynisches, böses, brutales.
Herr Doktor, mein Sohn hier ist 6 Jahre alt, aber er ist immer noch völlig stumm. So, stumm. Ja, das werden wir gleich haben. Junge, leg mal deine Hand hier auf den Tisch. Und dann nimmt der Arzt sein Chromhämmerchen und haut zu. Ah! Sagt der Arzt, sehen Sie, und morgen lernen wir das B.
Jackie Drexler weiß als Gagschreiber und Produzent von Comedy-Sendungen im Fernsehen,
Humor und Lachen sind ambivalente Dinge. Sie haben zwei Seiten. Eine böse Seite und eine liebenswerte Seite. Es gibt harmlosen Humor und es gibt bösartigen Humor. Und beides ist gut und über beides lachen wir. Es hängt von der Situation ab, in der wir sind, ob wir das eine mögen oder das andere.
Boogie.
Unmöglich ist es, eine scharfe Trennung zu ziehen zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Hellen und dem Dunklen, dem Mitlachenden und dem Verlachenden, dem Kalten und dem Warmen Lachen, dem empathischen Lachen und dem Zustimmenden und dem Hämischen.
Schadenfreude ist die schönste Freude,
sagt der Volksmund.
Lachen heißt schadenfroh sein, aber mit gutem Gewissen.
Der Schadenfrohspruch ist aus der fröhlichen Wissenschaft von Nietzsche. Das war die Zeit, wo er noch ab und zu ein paar gute Gags gemacht hat. Ah! Sehen Sie, und morgen lernen wir das B.
Nein, das P. P wie Platon. Platon und viele Philosophen nach ihm mochten das Lachen nicht besonders. Lachen sei uneindeutig, unklar. Es äußere sich körperlich. Und der Körper blieb vielen Philosophen suspekt.
Verharren auf dem Barren.
Lachen irritiert und reagiert auf Irritationen, Uneindeutigkeiten, Spielereien, Täuschungen.
Wenn man Gags macht, wenn man Pointen macht, muss man Dinge verschleiern und verstecken. Sonst kommt die Pointe nicht überraschend und das wollen wir nicht. Das heißt, Gags, Pointen gehören zum Bereich der Lüge und Täuschung, aber zur angenehmen Lüge und zur angenehmen Täuschung.
Lachen wird hervorgerufen durch Kontraste, Uneindeutiges, durch Überraschungen, durch Brutalitäten, Geschmacklosigkeiten.
Verharren auf dem Barren.
Mama, Mama, ich mag Opa nicht. Halt die Klappe, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Lachen reagiert auf offensichtliche Widersprüche.
Der Glatzköpfige, welcher Haarwuchsmittel anpreist, der Dicke, der ein Schlankheitsmittel propagiert.
Verharren auf dem Barren.
Lachend reagiert der Mensch auf Inkongruenzen.
Maus und Elefant gehen zum Standesamt, fragt der Beamte. Sie wollen heiraten? Die Antwort, wollen? Wir müssen.
Ich mag auch Adenata. Das sind so Sprüche oder Dinge, die mit der empirischen Unmöglichkeit zu tun haben. Zum Beispiel Brennholzverleih. Das geht nicht. Oder ein Schild, erotische Massage, Selbstbedienung. Oder Namaste, Motherfucker.
Locker schwingen an den Ringen.
Hinzu kommt die subtile Erotik, die häufig in anspruchsvollen
Sehen Sie, und morgen lernen wir das B.
Nein, P. P wie Platon. Platon war auf der Suche nach dem einzig Wahren und mochte deshalb keine Ambivalenzen, keine Widersprüchlichkeiten, kein Lachen. Er war auf der Suche nach dem eindeutigen, guten, wahren, schönen, reinen. Und Lachen ist immer ein bisschen dreckig und es äußert sich körperlich.
Bei Platon ist es eine Charakterfrage, glaube ich. Er war einfach ein Charakter, der nicht zum Lachen neigte, sondern das Leben ernst nahm.
Sehr ernst sogar, meint der Philosoph Manfred Geier. Die Zeiten waren hart, die Verunsicherungen erschütternd. Das Bedürfnis nach eindeutigen Wahrheiten und klaren Orientierungen groß. Damals wie heute.
Er brauchte überhaupt Ideen, um Ordnung zu schaffen in der Welt der vielfältigen Erscheinungen. Deswegen kommt er ja auf Ideen, die er auch in einer bestimmten Hierarchie anordnet, also das heißt in sich logisch, hierarchisch strukturieren will. Und die oberste Idee ist das Gute. Und das Gute selbst ist natürlich eine sehr ernste Kategorie gegen das Üble und das Schlechte der Welt gerichtet. Da gab es eben nicht viel zu lachen.
Für alles, was in der Welt existiert, gibt es in Platons heiligem Reich der Ideen eine Art Ur- oder Vorbild. Hier findet die Vernunft die Erkenntnis vom Wahren, Guten und Schönen.
Bitte beeilen an den Seilen.
Wer nur auf den Geist setzt, dem ist natürlich jede körperliche Ausdrucksgebärde, die auch noch außer Kontrolle geraten kann. Denn es kann ja beim Weinen ebenso und wie beim Lachen der Körper außer sich geraten. Er ist nicht mehr unter Kontrolle. Er entzieht sich der bewussten intellektuellen oder intelligenten Beeinflussung. Und das ist natürlich etwas bedrohlich für jede Philosophie, die 100% auf den Geist setzt.
Doch zu viel des Guten, Wahren und Schönen provoziert Spott. Vor andächtigem Publikum soll Platon den Menschen als zweibeiniges, federloses Wesen mit platten Nägeln definiert haben. Da habe ihm Diogenes, das schreibt Laertius ein paar Jahrhunderte später, da soll ihm der Philosoph und Aktionskünstler Diogenes ein gerupftes Huhn an den Kopf geworfen haben. Die Zuhörer lachten. Das Huhn war schon tot. Platon erläuterte seine Ideenlehre. Gut hör- und riechbar furzte Diogenes. Der Furz als göttliche Idee.
Ja, das war das Gegenprogramm. Es gab natürlich eine Opposition aus der niederen Welt gegen diese hohe Welt der Ideen. Und da geriet dann auch die hohe Welt der Ideen in den Geruch gewissermaßen des Lächerlichen.
Wer lacht, diskutiert nicht mehr. Gut platziert bleibt vom einzig Wahren nicht mehr viel übrig.
Man darf nicht vergessen, dass Philosophen in ihrer Ernsthaftigkeit lächerlich wirken können oder von anderen für lächerlich erklärt werden.
Ich kann mich erinnern, dass ich vor 2 Jahren mal in der Bibliothek saß und irgendjemand angefangen hat zu pupsen. Und der hörte auch gar nicht mehr auf zu pupsen. Und man fing dann so mit Lachen an und es hat sich dann immer mehr gesteigert und ließ sich auch irgendwann überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und das war so eine Situation, wo sich wirklich dann auch alles verkrampft hat und wehgetan hat, weil man nicht mehr aufhören konnte zu lachen.
Max Lühl ist Theologe und hat ein sehr dickes Buch geschrieben.
Lachen als anthropologisches Phänomen. Theologische Perspektiven.
Das Lachen ist ja viele Jahrhunderte lang dämonisiert worden.
Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen.
Warnt Jesus im Lukasevangelium. Jesus, vermuten düstere Theologen, Jesus habe kaum gelächelt, nie gelacht.
Das Lachen ist ja auch ein sehr ekstatischer, manche würden sogar sagen orgiastischer, körperlicher Vorgang. Und es galt eben lange Zeit die Maxime der Affektkontrolle, der Leibdisziplinierung. Damit lässt sich das Lachen natürlich überhaupt nicht in Einklang bringen.
Diese Welt ist eben kein Theater zum Lachen. Nicht dazu sind wir beisammen, um schallendes Gelächter anzuschlagen, sondern um zu seufzen.
Und mit diesem Seufzen werden wir uns den Himmel erwerben.
Wer im Diesseits lacht, meint Johannes Chrysostomos im 4. Jahrhundert, hat im Jenseits schlechte Karten.
Lange Zeit hat eine Theologie der Tränen dominiert und man hat überhaupt gar keinen Grund dafür gesehen, weshalb der Mensch denn nun in seinem irdischen Jammertal auch noch lachen soll. Ja, diese elende Situation, diese Verstrickung in die Sünde, die gebietet das Weinen, Zerknirschung, Reue und Buße sind angesagt. Und das Lachen hat in dieser Daseinskonzeption überhaupt gar keinen Platz.
Es lachen die Menschen, es weinen die Menschen. Und dass die Menschen lachen, muss man beweinen.
Versichert Augustinus. Wer lacht, und das sind die meisten, sind von Gott für die Hölle prädestiniert.
Ein dritter Punkt ist, dass das Lachen mit einer superioren Haltung verknüpft wurde. Das heißt, gerade in der Antike hat man das Lachen häufig mit dem über andere Lachen und dem Auslachen gleichgesetzt. Und das ist eine Haltung, die sich mit dem Nachfolgeprinzip, mit der Imitatio Christi, nicht verträgt.
Sprich keine leeren und zum Lachen reizende Worte.
Das war ein finsterer Mönch, der Bibliothekar Jorge. Ort des Geschehens, ein Kloster in den Bergen Italiens. Zeitpunkt Mittelalter, 14.30 Uhr. Eine Szene in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose. Die verschwundene Poetik des Aristoteles gibt Anlass zu allerlei Morden und tiefsinniger Erörterung.
Im Namen der Rose, da geht es ja darum, dass das Lachen verhindert werden soll. Und wenn man sich an den Film hält, das machen Intellektuelle gerne, dann sieht es so aus, als wäre das in der Zeit überhaupt nicht angebracht gewesen.
Sprich keine leeren und zum Lachen reizende Worte.
Jorge sagte das natürlich auf Latein. Es ist ein Zitat aus der Ordensregel der Benediktiner. Jorge ist ein greiser Mönch, gebeugt von der Last seiner Jahre und bringt heimtückisch seine Mitmönche um. William von Baskerville, sein Gegenspieler, sieht aus wie Sean Connery und erwidert, dass zu erbaulichen Zwecken gelacht werden dürfe. Und er verweist auf römische und griechische Komödien. Jorge antwortet:
Die Komödien wurden von Heiden geschrieben, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und das war schlecht. Unser Herr Jesus hat weder Komödien noch Fabeln erzählt. Ausschließlich klare Gleichnisse, die uns allegorisch lehren, wie wir ins Paradies gelangen. Und so soll es bleiben.
Ich frage mich, warum ihr so abweisend gegen den Gedanken seid, dass Jesus gelacht haben könnte. Ich für meinen Teil halte das Lachen durchaus für ein gutes Heilmittel, ähnlich dem Baden, um die schlechten Körpersäfte und andere Leiden des Körpers zu kurieren. Insbesondere die Melancholie.
Das Baden ist eine gute Sache. Das Baden bringt die Körpersäfte ins Gleichgewicht. Das Lachen dagegen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen dem Affen gleich.
Die Affen lachen nicht. Das Lachen ist dem Menschen eigentümlich. Es ist ein Zeichen seiner Vernunft.
Wie die Forschung herausgefunden hat, dummes Zeug.
Die abendländische Kultur ist eben von Anfang an vernunftbasiert gewesen. Ja, die Maxime war Selbstdisziplinierung, die Zügelung der Leidenschaften und der Affekte. Und das ist natürlich mit dem Lachen vollkommen unvereinbar und ein Grund gewesen, weswegen man das Lachen eben so stark verdächtigt hat. Denn das Lachen kommt sozusagen aus dem Bauch heraus.
In der hebräischen Bibel sieht das noch ein wenig anders aus.
Lachen macht das Leben schön.
Deshalb lacht Sarah, als Gott ihr prophezeit, dass sie als 70-Jährige noch einen Sohn bekommen sollte. Gezeugt von Abraham, der zwar noch rüstig, aber weit über 100 Jahre alt war. Egal, Sarah schenkte einem gesunden Knaben das Leben.
Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen.
Ihren Sohn nannte sie Isaak, was wörtlich übersetzt heißt, Gott lacht. Doch der jüdisch-christliche Gott lacht, wenn er lacht, meistens unsympathisch. Quasi von oben herab, über die Menschen.
Doch er, der im Himmel thront, lacht, der Herr verspottet sie.
Er erhöht sich und erniedrigt damit die armen Menschen. Das ist nicht nett. Auch unter Menschen nicht, meint der Philosoph Thomas Hobbes.
Die Leidenschaft des Lachens rührt von einer plötzlichen Einbildung unserer eigenen Überlegenheit und Erhöhung her.
Selbsterhöhung durch Erniedrigung anderer.
Ist aber dummes Zeug.
Klein Erna schubst Oma die Treppe runter und fragt, Oma, warum rennst du denn so?
Das Lachen ist ein arges Gebräste der menschlichen Natur, welches jeder denkende Kopf zu überwinden bestrebt sein wird.
Dummes Zeug.
Wenn man, wie Hobbes, das Lachen auf Superioritätsgefühle reduziert, stimmt das wohl.
Ist aber dummes Zeug.
Ostfriesenwitze. Ihre Vorläufer? Witze über Schildbürger und Abderiten. Immer dasselbe. Wir sind die Schlauen, die anderen sind die Dummen, über die wir lachen.
Ging mal eine Blondine in den Beichtstuhl.
Dummes Zeug.
Lachen macht das Leben schön.
Gott lacht nicht.
Auch nicht über Blondinenwitze. Jedenfalls nicht der Gott christlicher Theologen. Warum oder worüber sollte er auch lachen? Er ist allwissend und allmächtig. Und wenn jemand alles weiß, kann sich keine Spannung aufbauen, die sich in nichts auflöst, um an Kant zu erinnern. Inkongruenzen, Schopenhauer, gibt es für Gott nicht. Er kennt den Gesamtzusammenhang. Überraschungen? Unmöglich. Gott weiß alles und das im Voraus.
Ich mache selten Gags gegen Menschen, die tiefgläubig sind.
Gott ist tot. Gestorben vor Langeweile oder erstickt an seiner eigenen Bosheit.
Das ist ein böser Gott, der aber leider nur zu 80% effizient ist. Das erklärt halt das Gute und das Böse.
Jackie Drexler schreibt sehr erfolgreich Gags. Doch keine
gegen Menschen, die tiefgläubig sind und gegen Menschen, die Behinderung haben, mache ich auch keine Gags. Das macht keinen Spaß. Obwohl ich zugeben muss, dass manche dieser Gags wirklich hervorragend sind.
Tiefgläubig und oder gleich behindert, das ist ableistisch. Streichen!
Lachen macht das Leben schön.
Gott lacht nicht. Die Götter schon. Jedenfalls die in altägyptischen und altiranischen Schöpfungsmythen. In ihnen wird berichtet, Gottes Lachen habe die Welt und alles Leben geschaffen.
Im Anfang war das Lachen. Und das Lachen war bei den Göttern. Und die Götter waren das Lachen.
Und auch nach der Schöpfung lachten die zutiefst menschlichen Götter ihr homerisches Gelächter.
Da hat man dann so dieses Moment des Obszönen, das ja dann auch sehr lachenerregend ist, ne? Des Unanständigen und Ungebührlichen.
Die schöne Göttin Aphrodite betrog ihren ebenfalls göttlichen Ehepartner Hephaistos im heimischen Ehebett. Ihr Lover? Kriegsgott Ares. Hephaistos, Gott des Feuers und der Schmiedekunst, rächte sich. Er schmiedete ein Netz, das die beiden in eindeutiger Position festhielt
und präsentierte den herbeigerufenen Götterkollegen.
Seht doch nur, wie die beiden in Liebe vereinigt daliegen. So verliebt sie auch sind, bald wird ihnen die Lust am Ruhen vergehen. Aber im Vorraum standen die Götter, die Spender des Guten. Unauslöschlich Gelächter erhob sich unter den Göttern.
Wenn wir in einen solchen Lachkrampf verfallen, dann ist es aber tatsächlich so, dass der ganze Körper involviert ist. Und das Interessante ist auch, dass wir es auf eine sehr paradoxe Art und Weise erleben. Also auf der einen Seite scheint der Körper so in seine Einzelteile zu zerfallen und förmlich auseinanderzufliegen. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch eine körperliche Einheit. Ja, und dieses chaotische, manche sagen katastrophische Körpergeschehen, das wird auf der anderen Seite dann auch als sehr lustvoll erlebt.
Wenn der Mensch vor Lachen wiehert, übertrifft er alle Tiere durch seine Gemeinheit.
Über das göttliche Wiehern sagt Nietzsche nichts. Es ist wohl nicht weniger gemein, aber immerhin kannten Griechen und Römer einen Gott des Lachens. Er hieß Gelos.
Gelos, altgriechisch. Lachen, Gelächter, Spott, Hohn, Spaß.
Mit Fortschreiten des Monotheismus war es damit endgültig vorbei. Gott lacht nicht. Und über ihn lacht man schon gar nicht. Dafür sorgten Inquisition und bis heute das Strafgesetzbuch mit dem Gotteslästerungsparagraphen 166. Jetzt sind wir wieder im Mittelalter.
Das Lachen ist ein Zeichen der Dummheit. Wer lacht, glaubt nicht an das, worüber er lacht. Aber er hasst es auch nicht,
sagt Jorge, der finstere Mönch, zu Sean Connery. Der Vorwurf? Lachen zerstört die Eindeutigkeit, sorgt für Differenzierung, für Skepsis. Jorge weiter.
Wer also über das Böse lacht, zeigt damit, dass er nicht bereit ist, das Böse zu bekämpfen. Und wer über das Gute lacht, zeigt damit, dass er die Kraft verkennt, dank welcher das Gute sich von selbst verbreitet. Darum heißt es in der Regel des heiligen Benedikt, der Tor erhebt die Stimme beim Lachen.
Aber Benedikt akzeptiert ein stilles Lachen, ein Lachen der heiteren Seele.
Die Seele ist heiter nur, wenn sie die Wahrheit schaut und sich am vollendeten Schönen ergötzt. Und über die Wahrheit und Schönheit lacht man nicht. Eben darum hat Christus niemals gelacht.
Jesus Christus, unser Vorbild, hat eben selber nicht gelacht. Jedenfalls ist dieses Lachen nicht bezeugt und damit ist dieses Lachen auch nicht erlöst. Das heißt, es ist keine Äußerungsform, die von Jesus Christus selbst vorgelebt und damit dann auch sanktioniert worden ist. Und wenn wir diesem Vorbild, diesem Tugendideal des Christus folgen, dann müssen wir auch selber auf das Lachen verzichten.
Erläutert der theologische Lachexperte Max Lühl.
Das Lachen ist eine Schwäche, die Hinfälligkeit und Verderbtheit unseres Fleisches. Auch die Kirche hat in ihrer Weisheit den Moment des Festes gestattet, den Karneval und die Jahrmarktbelustigung. Statt euch aufzulehnen gegen die gottgewollte Ordnung, lacht lieber und ergötzt euch an euren unflätigen Parodien auf die Ordnung. Spielt eure verkehrten Saturnalien.
Die römischen Saturnalien. Einmal im Jahr, am 17. Dezember, wurde die gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Dienstboten konnten lachend ihrem Herrn befehlen, ihn beschimpfen und verspotten. Ritualisierte Regelbrüche und Triebabfuhren, sie gab es auch im Mittelalter.
Bettler werden in den Kirchen zu Narrenpäpsten gekürt, bekommen eine Mitra aufs Haupt und ein Kreuz in die Hand, lästern Gott und die weltlichen Herren, machen obszöne Witze.
Festigung der Macht durch das befristete Dulden der Unordnung. Mit der Zeit geriet auch die Unordnung in geordnete Bahnen, bis heute. Einmal im Jahr ist Karneval, den Rest des Jahres wird brav gehorcht, gebetet und gearbeitet.
Lachen ist die beste Medizin. Ja, wenn du lachst, dann geht's dir gut.
Soweit nämlich auf der Welt gelacht wird, gibt es Freude am Unsinn,
meinte Nietzsche. Und Unsinn ist Intelligenzsache, wie das Lachen. Jedenfalls manchmal.
Weil Lachen Intelligenz signalisiert. Es ist ein schwer fälschbares Zeichen für Intelligenz?
Weiß Jackie Drexler.
Ach, auf lacht Lachenschaftler, ach, drauf lacht Lachenschaftler. Was Lachens Lacher einend, zerlachen sich so lacherlich. Ach, drauf lacht Verlachtziff, ach, lach, loch, oberlachesis, lach.
Es gibt über 100 Humortheorien. Und wenn man sie reduziert auf die drei wichtigsten, dann ist es die Überlegenheitstheorie und die Inkongruenztheorie, wo es um Widersinnigkeiten geht, und um psychoanalytische Theorien.
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten.
Sigmund Freud. Lachen als Unlustersparung, als Ersatzbefriedigung. Lachen verursacht im Dschungel des Unbewussten. Wie im Traum, so meinte Freud, verdichten, verschieben, überlagern sich auch im Witz verschiedene Aussagen und Bilder.
Denn ich muss immer lachen dabei.
Wie im Traum steht der Witz im Dienst der, so Freud wörtlich,
Unlustersparung.
Und dann werde ich in Team.
Der Traum stellt Wünsche als erfüllt dar, macht sie aber unkenntlich.
Auch im Bett bin ich ein Erlebnis. Doch leider ohne Ergebnis, denn ich muss immer lachen dabei. Denn ich muss immer lachen dabei.
In der Analyse werden die Lust- und Triebwünsche sichtbar.
Und ich sage nicht mal Schweinerei.
Ähnlich beim Witz, wenn klar wird, was unklar war. Dann, so Freud, lacht der Mensch. Diabolisch gut findet Freud folgenden Witz.
Das Ehepaar X lebt auf ziemlich großem Fuße. Nach der Ansicht der einen soll der Mann viel verdient und sich dabei etwas zurückgelegt haben. Nach der anderen wieder soll sich die Frau etwas zurückgelegt und dabei viel verdient haben.
Ach, lach, loch, oberlachesis, lach, anlach, sambe, lacherrand. Ach, aus, lach, vorverlacherung, lach, banlachbarbe, lacherrand. Lacherind, lacherind, lachheit, lachkeit, lachori, lachori, lachileinchen, lachileinchen.
Wladimir Chlebnikov, ein Dichter der russischen Avantgarde und des Futurismus, Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ach, auf lacht Lachenschaftler, ach, drauf lacht Lachenschaftler.
Wenn man für Radio und Fernsehen arbeitet, dann hat man ja alle Scheren der Welt im Kopf.
Und nun?
Die Bürzeltheorie. Bürzel ist das Hinterteil eines Vogels. Bekannt gegrillt oder gebraten, beim Brathähn oder Hühnchen.
6 Zutaten braucht man für einen guten Gag. Und die kann man zusammenfassen in einem Akronym Bürzel. Das Bürzel B steht für Brutalität und Aggression.
Pointen sind Waffen. Pointe bedeutet Spitze. Und die sollen verletzen.
Menschen, Normen, Regeln, Ideen, alles was heilig ist.
Das Bürzel Ü steht für Übertreibung oder das Gegenteil, Untertreibung.
Übertreibung. Beispiel?
Kirche, Kinderficker-Sekte.
Aggressive Übertreibung.
Das Bürzel R steht für Realismus oder Wahrheit. Gags müssen unsere Wirklichkeit abbilden, sonst interessieren sie uns nicht. Aber nicht zu sehr, sonst sind sie langweilig.
Jackie Drexler führt als Beispiel einen Satz wie diesen an.
Herr Doktor, ich habe eine Frage.
Das Bürzel Z steht für das Ziel. Humor ist nichts Harmloses. Humor ist etwas Grausames. Humor ist Kritik oder gar Krieg im Gewand der Unterhaltung. Die Kritik muss sich wie ein Pfeil gegen ein Ziel richten.
Das kann auch schiefgehen.
Sofort Sprengstoffgürtel für die ukrainische Armee. Kindergrößen in Biobaumwolle.
Fürs Bürzel Z, also Ziel, kann man auch Trump nehmen. Da lacht jeder.
Das Bürzel E steht für Eleganz. Gute Gags sollten einige von 5 Kriterien haben. Erstens Kürze, denn wie jeder weiß, in der Kühe liegt die Wü. Und zweitens Einfachheit.
Drittens Gleichgewicht, Proportionen. Viertens Raffinesse. Fünftens rhetorische Qualität, Ironie, Sarkasmus, Zynismus.
Schließlich das Bürzel L steht für eine L-förmige Überraschung. Der Buchstabe L hat 3 markante Punkte. Die Spitze oben, das B unten und rechts außen das Ende des Ls. Viele Gags erzählen eine kurze Geschichte.
Herr Doktor, kann ich mit meinem Durchfall baden?
Das ist A. Der Punkt an der Spitze. Dann kommt B, der Knick unten am L.
Aber natürlich.
Dann kommt Punkt C.
Wenn Sie die Wanne voll kriegen, das ist das Ende des Ls, ganz rechts. Wenn man denkt, das ist ein platter Gag, hat man völlig recht. Aber die Tiefenstruktur dieses Gags ist äußerst komplex.
Sie beruht auf dem Modalverb kann und der Präposition mit, erklärt Jackie Drexler. Genauer erklärt im Buch, das Jackie Drexler schreiben wollte, ob und wann es fertig wird, weiß er noch nicht.
Aber hier.
Jorge klopfte auf ein Buch.
Dieses Buch könnte lehren, dass die Befreiung von der Angst vor dem Teufel eine Wissenschaft ist. Der lachende Bauer fühlt sich als Herr, denn er hat die Herrschaftsverhältnisse umgestürzt. Das Lachen vertreibt dem Bauern für ein paar Momente die Angst. Doch das Gesetz verschafft sich Geltung mit Hilfe der Angst.
Wer lacht, macht sich lustig über etwas, was er für lächerlich hält. Das heißt, wenn man über Machthaber, über Autoritäten lacht, setzt man sich im Grunde mit dem Lachen über sie. Und das ist natürlich eine Kritik an der Macht, die die Mächtigen selbst nicht unbedingt gerne hören.
So der Philosoph Manfred Geier. Lachen kann befreiend sein.
Und autoritäre Systeme oder autoritäre Menschen, auch autoritative Menschen, mögen das nicht, weil es ihre Autorität in Frage stellt.
Etwas verlachen, jemanden auslachen, sich über etwas hinweglachen, sich freilachen.
Die Freiheit des niederen Volkes muss erniedrigt und eingeschüchtert werden durch den Ernst. Die Kunst des Lachens würde das geduldige Aufbauen und Zusammenfügen von Heilsbildern der Erlösung verdrängen, durch das ungeduldige Niederreißen und auf den Kopf stellen.
Da gibt es nichts zu lachen. Diese Geschichte ist tief ernst. Im Grunde ist es eine ganz, ganz traurige Begründung einer Religion.
Das Lachen befreit den Bauern von seiner Angst vor dem Teufel.
Der Teufel ist die Anmaßung des Geistes, der Glaube ohne ein Lächeln, die Wahrheit, die niemals vom Zweifel erfasst wird.
Also wer lachen kann, merkt auch, wie wirr manchmal oder wie widersprüchlich die Welt oder die Verhaltensweisen der Menschen sind. Und das führt aber nicht unbedingt in die Verzweiflung, sondern kann eben auch sowas wie Lachen freisetzen über die närrische Welt.
Zarathustra sah einen Hirten, der sich vergeblich bemühte, eine Schlange aus seinem Schlund zu ziehen.
Sehr komplex, das Ganze.
Nietzsche lässt keinen Zweifel. Es handelt sich um die Schlange, die Adam und Eva die Unschuld raubte.
Da schrieb er dann, also sprach Zarathustra und andere bekannte Werke.
Der Hirt aber biss. Er biss mit gutem Bisse. Weit weg spie er den Kopf der Schlange und sprang empor. Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch. Ein Verwandelter, ein Umleuchteter, welcher lachte. Niemals auf Erden lachte je ein Mensch, wie er lachte. O meine Brüder, ich hörte ein Lachen, das keines Menschen Lachen war. Und nun frisst der Durst an mir. Eine Sehnsucht, die nimmer stille wird.
Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
Komisch, die Ambivalenz des Lachens. Von Rolf Kanzen. Zitiert wurden unter anderem Homer, die Bibel, Platon, Aristoteles, René Descartes, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud. Sowie aus Umberto Eco, Der Name der Rose, Übersetzung Burkhard Kröber, Hansa Verlag München, 1982. Helmut Plessner, Lachen und Weinen, Lenin Verlag, München 1950. Woody Allen, Meine Ansprache an die Schulabgänger, Übersetzung Benjamin Schwarz, Rowohlt Verlag, Rheinbeck 1980. Welimir Chlebnikov, Werke daraus, Beschwörung durch Lachen, Übersetzung Peter Urban, Rowohlt Verlag, Rheinbeck 1985. Es sprachen Sigrid Burgholder, Hans-Gerd Kilbinger, Natascha Buck und Jona Rausch. Ton und Technik Gunter Rose und Thomas Wittig. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2024.